Radio Ginseng.
Radio Ginseng.
Radio Ginseng präsentiert Kooperation Wost.
Scheiß Ossis,
versauen
euch den Tag.
Scheiß Wessis, scheiß Ossis? Was wissen und was denken wir voneinander? Menschen aus West und Ost erzählen ihre persönlichen Geschichten. Wost, ein gemeinsames Projekt von Radio Ginseng aus Grünheide und Radio Free FM aus Ulm.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Ginseng, willkommen bei Wost, unserer Reihe Geschichten aus West und Ost. Meine Gesprächspartnerin ist heute die Ärztin Sonja Gericke. Sie ist Jahrgang 1954, geboren in Berlin, damals Ost. Frau Gericke ist seit ihrer Geburt körperbehindert. Zu dieser Zeit galten Körperbehinderte als Krüppel. Ihnen wurden also wenig Chancen im Leben eingeräumt. Sonja Gericke hat aber gegen alle Widerstände ihr Abitur gemacht und Medizin studiert, so wie sie das wollte. Frau Gericke, wie hat Ihnen denn Ihre Familie auf diesem Weg geholfen?
Ja, unterschiedlich eigentlich. Meine Mutter eher nicht. Die war nicht begeistert von der Idee, dass ich studiere. Und meinem Vater war es eigentlich ein bisschen egal, aber im Studium hat er dann, wenn ich mal mit meinen 100 Mark nicht mehr ausgekommen bin, mir durchaus mal einen 10er oder einen 20er spendiert.
Wie war das als Kind in der Schule mit Ihrer Behinderung? Sie waren sicherlich Außenseiter, vielleicht auch ein sogenanntes Hänselkind.
Also Kinder sind brutal, Schule ist schwierig. Außenseiter war ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe mich so ein bisschen reingeboxt. Also ich bin sehr gehänselt worden. Aber je älter wir wurden, desto besser konnte ich mich in der Schule auch über Leistung durchsetzen. Und das ist dann anerkannt worden. Sport habe ich ja nie mitgemacht. Also die Niete war ich ja nie.
Was haben Sie denn ertragen müssen? Können Sie mal ein Beispiel erzählen?
Ja, wenn man dann, also wir mussten ja von der Schule nach Hause laufen. Wir sind ja nicht gefahren worden wie heute. Und dann wurde mir schon hinterhergerufen, so das Trier Hinkebein oder Hinke Hinkebein oder hey, lauf mal ordentlich oder so eine Sachen. Das war schon.
Was macht einen dann widerstandsfähig? Es kann ja auch sein, dass Kinder dann daran irgendwie kaputt gehen.
Also mein Vater hat dann mal gesagt, weißt du, wenn es dir zu sehr auf die Nerven geht, dann kannst du auch mal sagen, ich habe was am Bein und du hast was am Kopf. Also so ein bisschen das mal umdrehen. Und ansonsten glaube ich wirklich, dass es halt eben, ich habe eigentlich alles mitgemacht außer Sportunterricht. Und ja, ich glaube schon, dass über Leistung da eine gewisse Akzeptanz gekommen ist.
Sie waren also eine sehr gute Schülerin.
Nein, das würde ich. Also ich war eine sehr faule Schülerin, ich war eine sehr aufmüpfige Schülerin, aber immer wenn es wichtig wurde, 10. und 12. Klasse, war ich sehr gut.
Wieso aufmüpfig?
Ja, jeder von uns war ja mal Schüler und wir alle hatten so unsere Lehrer, die völlig bekloppt waren. Also eine Russischlehrerin, die kein Rrr konnte und so. Und da haben wir uns dann drüber lustig gemacht. Oder eine Chemielehrerin, der war eben völlig harmlos, aber immerhin den Schwamm weggezogen haben, als sie die Tafel wischen wollte und so eine Sachen. Also diese normalen Kinderspiele, die eigentlich nicht bösartig sind. Aber da habe ich schon mitgemacht.
Sie hatten in den naturwissenschaftlichen Fächern sehr gute Zensuren. Und wann war denn der Zeitpunkt, an dem für Sie feststand, dass Sie Ärztin werden?
Also ja, ich war naturwissenschaftlich talentiert, besonders Mathematik hieß es immer, das ist meine Passion. Ich ganz früh schon, ich bin ja praktisch im Krankenhaus, groß geworden ist übertrieben, aber ich habe sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht, viele Monate und wollte schon als Zehnjährige, ich erinnere mich an die erste Schuluntersuchung, das war, glaube ich, 8. Klasse, da wurden wir gefragt, ja, was willst du denn mal werden? Und ich habe Ärztin gesagt und da ist der, heute würde ich sagen, der Kollegin fast die Brille aus der Hand gefallen, so unter dem Motto, na Krüppel, könnte ich Medizin studieren? Und also, ja, sehr früh. Also wirklich sehr früh.
Und da war auch nichts, was Sie irgendwie davon abgebracht hat?
Nö.
Mit diesem Nö machen wir die erste Musik. Welches soll es sein?
Na, vielleicht nehmen wir mal diese Parodie von Atemlos durch die Nacht. Die Krankenhausparodie, die ist lustig.
So, Frau Gehrig, Sie wollten also unbedingt Ärztin werden und um unbedingt Ärztin werden zu können, brauchten Sie Abitur. Aber dieses Abitur hat man Ihnen erstmal verwehrt. Warum? Was war da los?
Ja, also ich habe ja gesagt, immer 10., 12. Klasse, also immer in den wichtigen Klassen war ich ziemlich gut. Und dann hieß es nach der 10. Klasse, ich könnte ins Abitur einsteigen, müsste mich aber verpflichten, Mathe-Physiklehrerin zu werden. Die waren wohl damals knapp. Aber ich wollte ja Medizin studieren, also habe ich Nein, danke gesagt und habe dann Facharbeiter für Datenverarbeitung gelernt und wollte dann auf der Abendschule Abitur machen. Hätte meinen Ausbildungsbetrieb zustimmen müssen, hat er aber auch nicht gemacht, weil er gesagt hat, wir wollen keine Ingenieure, wir wollen die Operator, so hieß das. Und dann habe ich im Krankenhaus gehört, dass es ein Krankenhaus gibt, in dem man Abitur machen kann. Und da bin ich dann hingeflitzt und da habe ich dann mein Abitur gemacht.
Das müssen Sie, glaube ich, ein bisschen erklären. Ein Krankenhaus, in dem man Abitur machen kann.
Das war die orthopädische Klinik in Birkenwerder. Die hatten tatsächlich einen Schulbetrieb. Es war ja schon immer so, also auch in meinen früheren Krankenhausaufenthalten, dass man im Krankenhaus, wenn man länger ausgefallen ist, also länger da lag, Schule hatte. Also richtige Pause war das nicht. Und die hatten das jetzt so gemacht, dass sie also für körperlich Behinderte, die also nicht in eine, ich sage jetzt mal, Normalschule gehen konnten, wegen Treppen oder wegen Fahrweg, für die hatten die dann also einen Abiturkurs. Und da bin ich hin und mein Zeugnis war ja nicht so schlecht. Die haben gesagt, ja, die haben sich gefreut, dass auch mal jemand gute Zensuren brachte und haben gesagt, ich kann aber Abitur machen. Das habe ich dann da gemacht.
Das heißt, Sie sind nicht ins Krankenhaus wegen eines Krankenhausaufenthaltes, sondern tatsächlich wegen des Abiturs.
Ja, nur wegen des Abiturs, aber eben direkt aus dem Krankenhaus.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Sie mussten also auch nicht unbedingt in der Zeit krank sein oder brauchten eine oder hätten eine Behandlung gebraucht? Wie war das?
Ja, das war ein bisschen schwierig. Also ich hatte noch mal eine Operation in diesem ersten Lehrjahr und war deswegen relativ lange ausgefallen und habe dann das als Grund genommen zu sagen, naja, ich habe ja jetzt so lange gefehlt in der Berufsausbildung und muss ja sozusagen mich erstmal rekonvaleszieren und würde dann das dort ja machen können. Aber ich brauchte keine Behandlung in dem Sinne.
So, nun hatten Sie also Ihr Abitur. Jetzt dürfte man annehmen, dass der Weg zum Medizinstudium frei war.
Ja, war er auch, weil ich einfach mich dort beworben habe. Also es gab viele Stimmen, die gesagt haben, das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht. Aber ich habe mich beworben und habe diesen Studienplatz auch bekommen.
Aber woher kam denn diese ständige Ablehnung?
Ja, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, das weiß ich auch nicht. Also ich denke, das ist noch so dieses, ein Arzt muss sehr widerstandsfähig sein, der muss gesund sein, der muss viel arbeiten können. Und das hat man wahrscheinlich gedacht, dass man das als Körperbehinderte nicht kann. Ich weiß es nicht. Im Studium gab es dann noch einen Kollegen, also noch einen Studenten, der mit Stock lief. Also der hatte eine schlaffe Lähmung, der hat auch Medizin studiert. Ich weiß nicht, warum ich da immer gehört habe, dass das nicht geht.
Die DDR war ein Staat, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, alles zum Wohle des Volkes. Und nun sind Ihnen ja doch ziemliche Steine in den Weg gelegt worden. Hatten Sie da irgendwie mal das Gefühl, ich muss hier raus, ich will vielleicht in den Westen oder so? Solche Gedanken, spielten die eine Rolle bei Ihnen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich persönlich glaube, dass ich in der Bundesrepublik nicht Medizin studiert hätte, wahrscheinlich gar nicht hätte können. Also ich glaube, dass ich zwar Widerstände überstehen musste oder umgehen musste oder so und trotzdem die Förderung hatte, die ich gebraucht habe, um das Studium zu machen.
Wieso meinen Sie, dass Sie in der Bundesrepublik keine Ärztin hätten werden können?
Also ja, das ist halt schwierig. Es ist einfach so, ich war eigentlich nicht wirklich glücklich, also weder aus der Kindheit heraus noch in meiner Jugend. Ich hatte zwar ein Ziel vor Augen, aber im Nachhinein würde ich sagen, wahrscheinlich wäre ich dort süchtig geworden, drogensüchtig.
Hatten Sie eigentlich Westverwandtschaft?
Ja, tatsächlich hatte ich. Also die Hälfte, also mein Vater ist Einzelkind, der kommt aus dem Osten, der kam aus Woltersdorf bei Berlin. Und meine Mutter ist Berlinerin und das waren 6 Geschwister. Und die Hälfte der Bagage war in West-Berlin, weil die Grenze genau die Straße lang gezogen wurde, wo die gewohnt haben. Und dann war die Hälfte auf der einen Straßenseite und die andere Hälfte auf der anderen Straßenseite. Also ich hatte viel Westverwandtschaft.
Und wie waren so die Kontakte wieder? Wie sah das so aus?
Schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Meine Eltern haben beide Jura studiert. Sind also beides Juristen gewesen. Meine Mutter hat als Juristin gearbeitet, nur ein halbes Jahr. Mein Vater ist gleich in den politischen Apparat gegangen. Und meine Mutter ist dann auch nachgezogen über die Deutsche Akademie der Wissenschaften, später Akademie der Wissenschaften der DDR. Die durften, glaube ich, gar nicht viel Kontakt haben. Also wir haben einmal den 70. Geburtstag meiner Oma gefeiert und an viel mehr kann ich mich nicht erinnern.
Hat Ihnen das gefehlt?
Ich sag mal so, was man nicht kennt, kann einem nicht fehlen. Das eher nicht. Also ich hatte ja keine... Also ich weiß, dass eine Tante von mir, die im Osten mit 2 Kindern alleinerziehend war, die hat sich alles bis zum Schlagzeug ihres Jungs aus dem Westen schicken lassen. Ja, da war man sicherlich ein bisschen neidisch. Aber ob es mir gefehlt hat, ich wollte nicht Schlagzeugerin werden. Also insofern weiß ich es nicht genau.
In Berlin konnte man ja auch ganz gut Westfernsehen schauen. Hatten Sie da Favoriten?
Also ich habe Westradio gehört, Westfernsehen habe ich nicht geschaut und ich weiß auch gar nicht, ob ich es gedurft hätte. Also meine Eltern haben es wahrscheinlich auch nicht geschaut. Also ich habe eigentlich viel Radio gehört und ja, da habe ich schon Evergreens Agogo gehört, aber das musste ich nicht unbedingt meinem Vater vorspielen. Der hätte das nicht gemocht.
Dann hören wir jetzt noch einen Favoriten von Ihnen, von Ihrer Musikliste. Welcher soll es sein?
Dann nehme ich jetzt, ich glaube, das ist Karat, ne? Wenn ein Schwan stirbt. Dann nehme ich jetzt, wenn ein Schwan stirbt, von Karat.
Warum gefällt Ihnen das?
Na, weil ich denke, dieses Zusammenhalten in der Familie, das Zusammenhalten im ganzen Leben und die Trauer, wenn das nicht funktioniert, das spricht mir so aus der Seele.
In unserer Reihe Wurst, Geschichten aus West und Ost, ist heute die Ärztin Sonja Gehrige zu Gast. Ich hatte es eingangs erwähnt, Frau Gehrige ist körperbehindert seit ihrer Geburt, aber sie hat sich halt durchgekämpft durch ihr Leben. Sie hat das Abi erkämpft, sie hat sich ihr Studium erkämpft, sie ist Ärztin geworden. Sie wollten ja eigentlich als Allgemeinmedizinerin in Berlin praktizieren. Gelandet sind sie aber als HNO-Ärztin in Bitterfeld. Was ist die Geschichte dazu?
Naja, das ist die Geschichte des Ostens. Wir hatten eine Lenkungskommission. Die Lenkungskommission hatte tatsächlich, so schien es, den Auftrag, die Berliner aus Berlin raus und die Nicht-Berliner nach Berlin reinzulenken. Ich hätte durchaus in Berlin eine Stelle kriegen können, aber es war also ganz klar, die kriege ich nicht. Und dann stand ich irgendwie ohne Arbeit da, das ging aber auch nicht. Und dann hat die Lenkungskommission gesagt, wir können Ihnen etwas anbieten, Arbeitsmedizin in Cottbus oder HNO in Bitterfeld. Naja, und da ich als Ärztin arbeiten wollte und nicht als Ökonomin, bin ich nach Bitterfeld als HNO-Ärztin gegangen. Ich musste es auch nicht bereuen. Also man lernt überall was und ich habe auch in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde viel lernen dürfen.
Erzählen Sie, was haben Sie gelernt? Bitterfeld ist ja auch ein Ort, der ist sicherlich verbunden mit diversen Erkrankungen.
Ich habe zwischen den Orten Bitterfeld und Zörbich gewohnt, in Sandersdorf. Und in Bitterfeld war die Poliklinik und in Zörbich war die Klinik, die HNO-Klinik. Und damals, junge Absolventin, war schon noch die Diskussion, dass ich eine Promotion schreibe. Mein Chef hätte das ganz gern gesehen und ja, ich war auch nicht abgeneigt. Und dann haben wir der Universität Halle verschiedene Promotionsthemen angeboten. Zum Beispiel die Schleimhäute der Kinder in Bitterfeld. Naja, das ging gar nicht. Also das war dann doch nicht das richtige Thema. Wir haben noch 2, 3 andere versucht, aber die haben sie auch aus anderen Gründen abgelehnt. Aber die Schleimhäute der Kinder aus Bitterfeld. Also das Säureeck war, wenn man nach Bitterfeld reinfuhr mit dem Fahrrad, da waren keine Bäume, es war richtig gelbe Luft und man musste wirklich die Luft anhalten, um da durchzukommen. Also es war wirklich, wirklich scharf. Und das war eben das Chemiekombinat Bitterfeld, was da in der Luft hing.
Was konnten Sie denn machen? Also Sie als Ärzte?
Nee, leider gar nichts. Also wie gesagt, die Promotion ist ja abgelehnt worden. Das wäre ja nochmal ein wissenschaftlicher Beleg für schädigende Wirkung gewesen. Ansonsten haben wir einfach nur fleißig unsere Arbeit gemacht. Wir hatten ganz normale Mandelentzündungen, Nasennebenhöhlenentzündung, Ohren, die angelegt werden sollten, nur alles sowas, was eben so ein HNO-Arzt macht, Lymphknoten, die entfernt werden. Also die Diskussion der Bitterfelder Luft, die war mit der Ablehnung der Promotion erledigt.
Das heißt also, auf der anderen Seite, Sie mussten als Ärzte einfach zusehen, dass Sie bestimmte Dinge nicht behandeln konnten?
Na, behandeln konnten wir es ja, aber wir konnten es nicht verhindern. Ne? Also es wäre ja ein wichtiges Ziel gewesen, zu verhindern.
1989 ergab sich die Gelegenheit, dass Sie nach Berlin gehen konnten und auch als Allgemeinmedizinerin arbeiten konnten. 1989 war aber auch das Jahr der Wende. Es war das Jahr der Maueröffnung. Also sehr viel auf einmal. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1987 ist mein zweites Kind geboren worden. Und ich war zu dem Zeitpunkt 1987 bis 88 dann im Mütterjahr und habe danach mit meinem Chef gesprochen in Bitterfeld, dass ich also in Berlin eine Arbeit suche und habe dann als HNO-Ärztin in Marzahn 3, hieß das damals, Marzahn-Ahrensfelde sozusagen, wenn man das örtlich einordnen will, angefangen in einer Wohnung als HNO-Ärztin zu arbeiten. Ein bisschen später kam dann mein dortiger Chef und dann kam die Wende. Die Poliklinik war noch nicht ganz fertig, die ist dann 1990 fertig geworden und dann ging es halt, schwierig. Die Zeit war sehr unangenehm, weil wir eigentlich mehr oder weniger entwurzelt waren. 1990 wurde dann gesagt, so, die Poliklinik wird abgewickelt. Oder bei 91, glaube ich. Dann hieß es entweder arbeitslos oder selbstständig. Und dann musste man sich selbstständig machen. Also das war schon eine sehr schwierige Zeit. Und es ist auch so, dass als Arzt in der DDR hatte ich immer den Eindruck, dass ich eigentlich relativ frei zum Wohl meiner Patienten entscheiden konnte, auch wenn das technisch nicht immer da war. Aber man konnte alles finden und man konnte alles organisieren und arrangieren. Und uns war schon klar, dass jetzt die Zeit ist, wo eben das Geld regiert und entscheidet, was ich mit dem Patienten mache. Das war schon eine traurige Zeit für mich.
Was waren das alles für Dinge, die Sie neu lernen mussten?
Naja, dieses ganze Administrative. Ne? Also wir mussten lernen, dass man bestimmte Medikamente als Sprechstundenbedarf bestellen mussten. Da mussten wir also nach West-Berlin in eine krumme Straße zur AOK und mussten da den Zettel abgeben, damit wir die Rezepte bekommen. Dann musste ich mich in der Ärztekammer anmelden. Ich musste in der Kassenärztlichen Vereinigung mich anmelden. Und es gab einen ganzen Haufen Pflichtversicherungen, von denen ich vorher gar keine Ahnung hatte, die ich alle abschließen musste. Wo ich auch denke, oder jetzt 30 Jahre später weiß, dass ich natürlich nicht hätte alle abschließen müssen, aber das wusste ich ja damals nicht. Also da war schon viel, sind wir ganz schön über den Tisch gezogen worden.
Gab es denn niemanden, der Sie da ein bisschen beraten hat?
Nee, das gab es nicht. Also da gab es überhaupt nichts. Es gab nicht die geringste Unterstützung. Also wenn ich heute sage, ich würde meine Praxis gern verkaufen, dann kann ich zu einem Seminar in der Kassenärztlichen Vereinigung geben. Aber das kann man sich auch, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Also eigentlich haben es ja alle Ossis durch. Es waren ja teilweise Begriffe, die wir nicht mehr einsortieren konnten. Also was nutzt mir, wenn mir jemand erzählt, sie brauchen eine Haftpflichtversicherung? Das hatte ich ja, wusste ich ja nicht, was das ist. Ich wusste auch nicht, was eine Deckung einer Haftpflichtversicherung ist. Das hatten wir ja irgendwie alles nicht. Also es waren viele Begriffe, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ich glaube, da ich auch vorher überhaupt keine Verbindung in die Bundesrepublik hatte, also auch gar keine Verbindung zum Westgesundheitssystem in dem Sinne hatte, glaube ich, dass ich da völlig ahnungslos hineingestolpert bin. Ich habe zu meiner großen Freude, weil ich das schon immer machen wollte, dann alternative Heilmethoden lernen können. Ich musste das zwar bezahlen, aber ich konnte es lernen. Und das war das, was ich dann ziemlich cool fand. Das habe ich dann 93 bis 95 sehr intensiv gemacht. Das hat mir auch sehr viel, da hatte ich viele Kollegen, mit denen ich mich dann unterhalten hatte, Ost- und Westkollegen. Ich glaube, da habe ich dann auch viele administrative Sachen gelernt. Aber als wir dann so da hineingeschubst wurden, da hatte ich keine Ahnung von nichts.
Sie waren zu der Zeit auch schon alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das heißt, die Kinder mussten sich auch umgewöhnen. Sie mussten sich mit ihrer Tätigkeit umgewöhnen. Das ganze Leben wurde ja irgendwie umgekrempelt. Wie haben Sie diese Belastungen weggesteckt?
Ja, ich denke, das läuft wirklich so, dass man einfach Augen zu und durch, dass man einfach guckt. Es hilft ja nichts. Also was sollst du machen? Hast zwei Kinder, die Kleine war zwei. Was will man da lange diskutieren? Da muss man gucken. Also ich bin dann auf solche Sachen reingefallen, dass plötzlich die Kita zugemacht hat und ich jetzt nicht mitgekriegt habe, dass ich einen Ausweichplatz beantragen musste. Ja, also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Plötzlich stand ich da, die Kita zu und hatte ein Kind an der Backe und musste dann sehen, wie ich das organisiert kriege. Ja, das ist schon alles ein bisschen heikel gewesen, aber der Leidtragende war so ein bisschen mein Sohn, der 1989 in die Schule gekommen ist. Der ist im November 1989 noch Pionier geworden. Und ja, dann brach ja 1990 alles weg. Die Lehrer wussten selbst nicht, wo vorne und hinten ist. Es gab keine Lehrpläne mehr. Es war also ein heilloses Durcheinander. Ich glaube, den hat es mit am schlimmsten erwischt. Aber ja, man musste sich ja mit der Situation abfinden. Wir konnten es ja nicht ändern.
Hatten Sie Zeit, sich Gedanken zu machen, also was jetzt wird?
Also ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe im Prinzip reagiert auf das, was passiert. Und im Nachhinein sage ich eigentlich gerne, ich bin der Wende dankbar, weil ich eigentlich Sachen lernen durfte, die ich sonst nicht hätte lernen können. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine ziemlich ziemlich gute Akupunkturausbildung, die war in der DDR nur für Anästhesisten zugelassen. Da hatte ich mal gefragt, das war wohl in Cottbus die Ausbildung, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nach Bitterfeld gegangen bin. Aber ich hätte es ja trotzdem nicht gekriegt, weil die war nur für Anästhesisten. Und ich denke, im Nachhinein habe ich dann die eine oder andere Chance ergriffen. Es war dann ja auch so, dann kam ja auch die Diskussion des Facharztschlüssels pro 1000 Einwohner. Damit konnten wir nichts anfangen, aber es war dann so. Und dann hieß es plötzlich, dass in dem Bereich, wo wir gearbeitet haben, mein Chef und ich, nur ein HNO-Arzt arbeiten durfte. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, ich wollte das sonst so immer allgemein machen, dann mache ich jetzt allgemein. Und das lief dann unter Bestandsschutz. Ich brauchte dann keinen Facharzt machen. Ich war dann eben einfach niedergelassene Ärztin und dann hatte sich der Senf. Und das bin ich halt immer noch heute und habe auch das nicht bereut.
Zu dem, was Ihnen widerfahren ist als Ärztin, gehören auch einige Verfahren, die Sie durchstehen mussten.
Also ich hatte einmal zum Beispiel ein Verfahren, eine Erkrankung nach einer Verstauchung eines Fußes, wo wir aber nachweisen konnten, dass wir schnell und adäquat reagiert haben. Dann war das erledigt. Das nervt ein bisschen, das dauert 2-3 Jahre und dann ist das durch. Ich sollte mal 160.000 Euro zahlen, weil ich zu viel Arzneimittel verschrieben habe. Das hat auch ein bisschen genervt. Dann musste ich da Wochenende für Wochenende sitzen und Patientenakten raussuchen und begründen, warum ich diese Medikamente verschrieben habe. Und dann hat mich neulich ein Patient verklagt, weil ich ihm Schlaftabletten verschrieben habe. Ich konnte aber dem Gericht nachweisen und habe das auch, dass ich ständig und immer wieder gesagt habe, dass er damit sich schadet, dass er sich süchtig macht, dass er das nicht nehmen soll. Ihn aufgefordert, auch zusammen mit seiner Frau das zu lassen. Und ja, auch das ist nicht zu meinen Lasten entschieden worden. Also ja, man steht immer so ein bisschen quer, mit einem Bein da und mit einem Bein da.
Gehört das jetzt zur westlichen Zeit, diese Verfahren?
Ja, die waren alle in der Bundesrepublik. Ich glaube, das merkt man überall, dass die Unzufriedenheit der Menschen extrem zugenommen haben, ne? Und dass eben viele sagen, die anderen sind schuld oder eben einen Schuldigen suchen. Ja, und der Arzt ist natürlich ein guter Angriffspunkt, zumal die Politik in den letzten 20 Jahren die Ärzte sehr diffamiert hat, muss man einfach sagen. Ja, also sowohl die Diskussion der Igelleistung als auch die Diskussion, gehen Sie doch gleich zum Facharzt, was will denn da so ein Pümpel vom Allgemeinarzt von Ihnen, was jetzt eben die Facharztknappheit auch hervorruft. Oder eben, ja, die Ärzte sind alle Betrüger und die machen nicht. Und wir haben niemanden, der die Ärzte ein bisschen in Schutz nimmt, auch die Kassenärztliche Vereinigung nicht. Wir werden also noch heute mit dem Kilometergeld von 1996 bezahlt. Also genau, ne? Also das ist alles, wo man sagt, ja, schön, dass wir über die Dörfer fahren, 40, 50, 100 Kilometer am Mittwochnachmittag und dann kriege ich da 13,70 Euro für. Ja, da kann ich ja nicht mal das Benzin mit abdecken. Wenn der Patient die Versichertenkarte durchzieht, dann ist damit alles abgegolten. Da sind also die EKGs abgegolten, die Blutentnahmen, die sämtliche Gespräche. Das muss man immer begründen, wenn man mal ein längeres Gespräch abrechnen will. Also die Ärzte werden schon politisch diffamiert. Warum auch immer. Ich denke, es wird so gemacht. Und ja, die allgemeinen Ärzte stehen ja so und so am untersten Glied der Kette. Das ist der Dödel vom Dorf.
Haben wir einen Titel zum Dödel vom Dorf?
Nee, eigentlich nicht, aber wenn man sich da so in Rage redet, dann ist vielleicht das Forellenquintett etwas sehr Schönes, um wieder Ruhe reinzubringen.
Frau Gericke, Sie haben sich als Ärztin in Berlin-Marzahn selbstständig gemacht nach der Wende. Dann war es aber so, die Leute sind weggezogen aus Marzahn, die 11 Geschosse wurden rückgebaut, sie hatten keine Patienten mehr oder zumindest zu wenig Patienten. Um überleben zu können, also um Geld zu verdienen, haben sie eine Praxis in der Prignitz übernommen. Nun haben sie mir gesagt, dass sie aber eigentlich ein Stadtmensch sind und Berlin eigentlich ihre Heimat und vielleicht auch ein bisschen so ihr Traum zum Leben und zum Arbeiten. Sie sind 20 Jahre in der Prignitz. Sie konnten nicht zurück nach Berlin. Sie als Ärztin werden das wissen, sowas kann ja Leute auch krank machen. Wie haben Sie das für sich gelöst?
Ja, also es stimmt, ich bin eigentlich so mit Leib und Seele Berlinerin. Ich freue mich auch, wenn ich in Berlin bin, fühle mich da auch wohl. Aber ich bin auch ein Mensch, der Kompromisse akzeptieren kann, immer. Also ich habe immer, wenn ich gesagt habe, so geht's oder da musst du hin und um das zu erreichen, musst du das und das machen, kann ich sehr gut mit Kompromissen umgehen. Und das war damals der Weg zum Abitur zum Beispiel mit Kompromissen belastet. Der Weg zum Studium war mit Kompromissen belastet und auch das Studium an sich. Und hier ist das jetzt genauso. Ich hätte Berlin nicht verlassen, hätte ich, also ich habe ein bisschen, das war ein bisschen unglücklich alles. Also ich habe dann hier unterschrieben und einen Monat später wurden dann rückwirkend auch die anderen Berliner Bezirke frei. Ich hätte also dann auch woanders hingehen können, wäre gern nach Prenzlauer Berg gegangen, ging aber nicht. Da war ich dann einfach schon wieder hier. Ich sage mal so, die Patienten sind die Patienten und die Patienten sind überall Patienten. Das ist also überall das Gleiche in Grün. Und meine Arbeit liebe ich und dann ist es auch fast ein bisschen egal, wo ich sie mache. Und ich hatte in Berlin dann wirklich das Problem, die ganze Havemannstraße ist ja runtergebaut worden. Die ganzen 11 Geschosser sind runtergebrochen worden. Ich hatte dann nur noch 400 Patienten, das ist zu wenig, um wirklich so eine Praxis halten zu können. Ich hatte dann schon meine Lieblingsschwester entlassen müssen. Habe ihr zwar einen guten Job besorgt, aber musste mich trotzdem von ihr trennen. Also das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Und hier habe ich dann wieder eine Chance gesehen, Ruhe reinzukriegen, mit meiner Arbeit Geld zu verdienen. Und ja, das ist mir eigentlich dann auch ganz gut gelungen.
Trotzdem die Frage, was vermissen Sie?
Die Anonymität. Ja, also Berlin ist so eine Stadt, wo man langlaufen kann, wo man völlig ungesehen Jahre, Monate, Tage leben kann. Man muss nicht einsam sein, aber man muss auch nicht sich ständig verteidigen, warum man das anhatte oder warum man nicht guten Tag gesagt hat oder so. Und hier ist man immer auf dem Präsentierteller. Und wenn man jetzt 20 Jahre hier ist und Bereitschaftsdienste gefahren hat und so, also inzwischen kennen mich auch viele Menschen oder wissen, wer ich bin, sagen wir es mal so, wer kennt mich schon, aber wissen, wer ich bin. Und das empfinde ich teilweise als unangenehm. Und deswegen werde ich auch als Rentnerin nicht hierbleiben. Definitiv nicht.
Sie haben ja nach der Wende sehr viele Zusatzausbildungen gemacht. Akupunktur hatten Sie schon erzählt. Sie haben auch Homöopathie gemacht, Bioresonanztherapie. Sie machen Hypnose und Reiki. Das sind alles Sachen, da heben viele Kollegen die Zähne und sagen, das ist schon nah an der Charlatanerie. Warum sehen Sie das anders?
Also ich denke, so ein bisschen ein Leitsatz von mir ist, dass der Körper das macht, was der Kopf sagt. Und die Diskussion, den Kopf frei zu machen von Angst und dem Kopf Mut zu geben zum Leben, das ist das, was man eben unterstützen kann als Arzt. Und ja, also in Bayern zum Beispiel ist die Fachbezeichnung Arzt für Homöopathie wieder abgeschafft worden. Es gibt einfach viele Sachen zwischen Himmel und Erde, die wir wissen, dass es die gibt, die wir nicht verstehen, die wir nicht beweisen können. Aber es gibt sie. Es ist halt für mich wirklich der Ansatz, ich habe also wirklich das Glück gehabt, wahnsinnig viel lernen zu dürfen und bin auch ganz glücklich, dass ich vieles davon in meinem alltäglichen, einfachen kleinen Arztalltag auch einsetze, auch wenn es die Patienten gar nicht merken. Ja, zum Beispiel die ganzen NLP-Praktiken, also dass man sich so gegenüber sitzt, dass der Patient Vertrauen fasst oder dass man die Worte so wählt, dass der Patient gar nicht in diese negative Gedankenwelt reinkommt. Also es sind viele Kleinigkeiten, die ich aus dem gelernt habe und was ich eben tatsächlich täglich anwende. Und das, was ich nicht täglich anwende, wie zum Beispiel Bioresonanz oder Bachblütentherapie oder Vibration oder was es alles so gibt, das ist dann halt die Diskussion, dass wenn die Patienten kommen und sagen, ich möchte gerne oder ich habe oder so, dass ich weiß, wovon die reden und mitreden kann und ihnen auch die Grenzen dieser Therapieform aufzeigen kann und sie dann eben doch eventuell eben öffnen kann für wieder ihren eigenen Kopf, weil der sagt, wo es lang geht.
Es hat ja in der letzten Zeit die Ernährungsmedizin einen großen Aufschwung genommen. Es gibt die Ernährungsdocs im Fernsehen. Sie machen das alles schon sehr lange. Also Sie haben sich mit Ernährung schon in den 90er Jahren beschäftigt. Sie haben sich mit Ernährungsmedizin beschäftigt. Was hat Sie denn dazu gebracht, das schon so zeitig zu machen?
Ja, mein Personal sagt immer, du bist deiner Zeit immer ein bisschen voraus. Du weißt immer, wo es lang geht und sagst uns das schon und dann kommt es tatsächlich so und wir sind immer bloß da und sagen, hä, woher wusstest du das? Ernährung spielt einfach eine extrem wichtige Rolle. Es gibt auch verschiedene Diskussionen, wie man einen Darm behandeln muss und es ist im Prinzip völlig unsinnig, da irgendwelche Medikamente zu nehmen. Wir sind einfach weggekommen von einer saisonalen, regionalen Ernährung. Wir essen Sachen, die es ja nicht gibt. Und warum man Weihnachten Erdbeeren essen muss, keine Ahnung. Für mich waren Erdbeeren immer im Juni. Und wenn ich Erdbeeren esse, dann weiß ich, es ist draußen Juni, es wird warm. Dieses immer alles da haben und immer alles verfügbar haben, hat die Menschen davon weggebracht, dass sie nicht mehr merken, was ihnen bekommt und was sie nicht bekommt. Das heißt also, da werden eben Chips gegessen und wenn man hinterher müde ist und sich hinlegen muss, Ja, dann hat man eben zu viel gearbeitet und man hat nicht mitgekriegt, dass das eigentlich an dieser Ernährung lag. Also das ist jetzt, die Chips sind nur ein Beispiel, es gibt 100.000. Und wenn man sich überlegt, zum Beispiel war ich mal mit meinem Enkel, der wollte unbedingt, wir waren zusammen einkaufen, der wollte unbedingt was zu naschen kaufen. Ich sagte, okay, du darfst alles reinpacken in deinen Korb oder in meinen Korb, wo der Zucker erst an 5. Stelle steht. Der Korb blieb bis zum Schluss leer. Es gibt nichts, nichts, was die Kinder essen wollen, wo der Zucker nicht an 1. oder 2. Stelle steht. Und das ist das, was uns wirklich krank macht, richtig krank macht, dass wir dermaßen verseucht werden. Ich sage immer scherzhaft, ich komme aus dem letzten Jahrtausend, das ist so. Ich bin noch mit Trockenbrot und Salz und Apfel groß geworden. Ja, also wir haben noch einfach gegessen und sind satt geworden und groß geworden. Und warum jetzt alle um 9:30 Knuppers essen müssen oder irgendwelche Pinguine, also ich verstehe es nicht. Also und dass das krank macht, das ist keine Kunst, das wissen auch nicht Ärzte.
Sie waren oder sind, nee, wie soll man es bezeichnen, waren Ärztin in beiden Systemen, im Sozialismus, im Kapitalismus. Sind die Leute anders krank? Also haben die Gesellschaftssysteme Einfluss auf Krankheit, Gesundheit? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also es ist schwierig, weil eben 30 Jahre vergangen sind und kein Mensch weiß, wie zum Beispiel die Ernährung 30 Jahre später in der DDR gewesen wäre. Das ist also, ne, also wenn ich rechts abbiege, weiß ich nicht, ob ich links einen Unfall gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so, dieses Überangebot. Ich sage immer, wir hatten in der DDR eine gesunde Mangelernährung. Dieses Überangebot, alles ist jederzeit immer habbar. Das verführt dazu, dass es tatsächlich auch gegessen wird. Und das führt eben tatsächlich zu Erkrankungen wie Diabetes. Also wenn sich die Mütter mal hinsetzen und mal darüber nachdenken, wie viele Mahlzeiten sie ihren Kindern am Tag zumuten. Und Mahlzeit ist alles, was in den Kopf reingeht, in den Mund reingeht und nicht wieder rausgeht über den Mund. Also Kaugummi ist keine Mahlzeit, aber der Lutscher, der Keks, die Stulle, der Apfel, das sind alles Mahlzeiten. Und wenn der Abstand zwischen den Mahlzeiten weniger als 4 Stunden ist, dann kann das Zuckersystem nicht mehr adäquat reagieren. Und wir haben zuckerkranke Kinder mit 11 Jahren. Und die haben Alterszucker. Und dann kommt noch dazu, dass sie sich ja viel zu wenig bewegen. Ne? Also das ist, Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Der wird dann aufgrund dessen, dass die Eltern keine Zeit haben, eingeschränkt oder dass das nicht gewünscht wird in der Kaufhalle, dass die Kinder da rumrennen. Ich weiß gar nicht, wie das früher war, muss ich ehrlich sagen. Sind wir in der Kaufhalle früher rumgerannt?
Wir sind zumindest mit dem Fahrrad zur Kaufhalle gefahren.
Ja, das stimmt, genau. Ne? Ja, und dann mussten wir da noch 1 Stunde anstehen, bevor wir einen Korb gekriegt haben. Auch das ist körperliche Arbeit, die sehr gesund ist. Ja, stimmt. Ja, ich denke, es gibt Erkrankungen, die wir heute vermehrt haben, wo ich aber nicht sagen kann, dass das systemimmanent ist, sondern das ist einfach auch der Lauf der Zeit. Und im Kapitalismus, und ich weiß nicht, wohin sich der Sozialismus der DDR entwickelt hätte, der Kapitalismus ist auf jeden Fall immer auf mehr, 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 mehr ausgelegt. Anders geht es nicht.
Wie müsste für Sie denn ein Gesundheitssystem aussehen, das die Menschen wirklich heilt?
Das ist eine schwierige Frage. Also das ist deswegen so schwierig, weil wir ja heute, also eine Angebotsflut und eine Anspruchsflut. Also jeder, der auch nur ein klein bisschen Knieschmerzen hat, verlangt sofort ein MRT. Das ist alles schwachsinnig. Das heißt also, diese Angebotsflut, die müsste reduziert werden. Aber der Radiologe verdient natürlich am MRT viel mehr als an einem Röntgen oder an gar nichts. Und deswegen werden wir dieses gar nicht kippen können. Das heißt also, jeder Arzt bietet mehr und mehr und mehr an und vor allen Dingen in Sachen, die er bezahlt kriegt, was ja leider uns Allgemeinärzten sehr verwehrt ist. Wir kriegen nicht so viel bezahlt. Es ist einfach ein Überangebot und es verführt die Menschen dazu, die eigene Verantwortung völlig zu vergessen. Also es ist wirklich so, dass ich eben schon so eine Sätze höre, na, da gibt es doch wohl eine Pille. Ja, wenn ich sage, sie müssten mal ihre Ernährung umstellen, der Zucker wird langsam und so. Also ich denke, man kann das System nicht so übernehmen. Ne? Also so wie es jetzt aufgebaut ist, ist es in Sand gefahren. Die Eigenverantwortung der Patienten ist ja aufgehoben. Die Patienten delegieren ihre Verantwortungslosigkeit an den Arzt. Die Leute kommen in die Notaufnahme, in die Rettungsstelle, die heißt Rettungsstelle, und lassen sich ein Pflaster kleben. Die Leute haben nicht mehr den Schneid, selbst Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern delegieren die und dann ist immer ein anderer schuld, wenn es ihnen schlecht geht. Das befreit natürlich auch ein bisschen.
Frau Gericke, jetzt sind Sie 68.
Noch nicht ganz.
Gut, noch nicht ganz. Sie haben zwei Praxen, die Sie betreuen, also in denen Sie arbeiten. Wenn Sie dann doch mal aufhören, wie bewahren Sie sich vor diesem immer gern beschriebenen schwarzen Loch, in das ja dann so viele von den gern arbeitenden und viel arbeitenden Menschen vielleicht fallen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mich so die letzten 2-3 Tage, Jahre umgetrieben hat. Also ich bin jetzt seit gut 2 Jahren Rentnerin, also Altersrentnerin, bekomme Rente und habe tatsächlich überlegt, also erstens hat mein Steuerberater neulich zu mir gesagt, na, wenn Sie gern Ärztin sind, dann arbeiten Sie doch weiter. So, das ist das eine, kann ich erstmal machen. Das zweite ist, dass ich eben noch Projektideen habe. Zum Beispiel irgendein Wohnprojekt für Rentner, irgendwie so. Also nicht als WG, sondern als eigenständiges Wohnen mit Treffpunktsmöglichkeiten, sowas. Also da bin ich eigentlich noch recht offen. Und also es gibt eine ganz interessante Bewegung, die heißt Silberpreneure. Das sind also Leute im Rentenalter oder ich glaube über 50 muss man sein, die also nochmal neu durchstarten oder eben überhaupt weiterlaufen und nicht aufhören. Und da kann man ganz viele Ideen sammeln und ja, in diese Richtung. Also ich glaube nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten, egal was.
Arbeit definieren Sie wie? Das müssen Sie jetzt vielleicht noch erklären.
Arbeit ist für mich sinnvolle Beschäftigung. Also das ist nicht zwangsläufig Geld dafür bekommen, sondern ist einfach morgens aufstehen und wissen, wofür. Dann ist vielleicht der Begriff Arbeit ein bisschen doof gewählt. Ne? Aber morgens sich zu freuen, heute machst du das und das, das ist für mich das, was bei mir nicht aufhört.
Dann wünschen wir Ihnen viel Glück, viel Spaß dabei, noch viele Ideen und viel Energie. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Heute war in der Reihe WOST, Geschichten aus West und Ost, die Ärztin Sonja Gericke bei uns zu Gast. Mein Name ist Gabi Loke. Ich verabschiede mich von Ihnen mit unserem letzten Wunschtitel, der da wäre.
Es ist an der Zeit von Mai, Wader und Wecker. Das ist eigentlich ein sehr schönes Lied, ein Antikriegslied.